Also ich habe festgestellt, wir haben heute die Fortsetzung der Predigt vom letzten Mal. Das war mir nur letztes Mal noch nicht bewusst, dass die Fortsetzung kommt. Weiß jemand den Wochenspruch von dieser Woche auswendig, oder? Gut, wir lesen ihn gleich. Er ist Teil des Predigttextes. Da kommt er nämlich vor. Und ich finde den eigentlich ganz schön steil. Jesaja 40, 1 bis 11. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist. Denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für all seine Sünden. Eine Stimme ruft, und jetzt kommt der Wochenspruch, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Unebene soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn der Mund des Herrn hat geredet. Eine Stimme spricht, rufe. Und ich sage, was soll ich rufen? Alles Fleisch ist Gras und all seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras verdorrt, die Blume ist verwelkt und der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Fürwahr, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Auf einen hohen Berg steig hinauf, du Freudensbotin Zion. Erhebe mit Macht deine Stimme, du Freudenbotin Jerusalem. Erhebe sie. Fürchte dich nicht, sprich zu den Städten Judas, siehe da, euer Gott. Siehe, der Herr, Herr kommt als Starker und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte, die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewand Bausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Tröstet, tröstet mein Volk. Ihr kennt das, jeder von euch war schon auf der einen oder anderen Beerdigung und dann möchte man ja was Tröstendes sagen. Und ich kann mich erinnern an eine Beerdigung, die liegt schon eine Weile zurück. Und ich stand damals so neben der Tochter des Verstorbenen, der war also jünger, der Verstorbene war damals jünger, als er gestorben ist, als ich jetzt. Die Tochter war so um die 20. Und dann habe ich so, weil ich in der Nähe stand, so ein bisschen mitgehört, was die Leute so gesagt haben. Und habe ich gesagt, so viel schepperndes Blech habe ich selten in kurzer Zeit gehört. Und dann hatte ich natürlich auch das Bedürfnis, was zu sagen und mir fiel beim besten Willen nichts ein. Und dann habe ich auch gar nicht am Grab, sondern dann später zu ihr gesagt, weißt du, ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, was jetzt hier als Trost helfen soll, aber wir beten für dich, für euch. Es gibt so einen billigen Trost. So wird schon wieder, Kopf hoch, das Leben geht weiter. Wir könnten jetzt eine Sammlung machen von Sprüchen in dieser Richtung. Wird uns bestimmt eine Menge einfallen. Das sind nur die ersten, die mir einfallen. Und das hilft eigentlich nicht weiter. Aber hier, dieser Trost, der kommt erstens aus Gottes Auftrag. Gott sagt, tröste, tröstet mein Volk. Redet mit ihnen. Das gilt hier erstmal für Israel. Und es heißt, also es geht ja dann weiter und es wird dann beschrieben, worum es geht. Es geht darum, dass Gott sagt, das Gericht hat ein Ende. Sehr spannend. Es gibt ja heute viele Theologen, die sagen, Jesaja, das kann ja gar nicht ein Mann geschrieben haben, denn der schreibt am Anfang, kündigt er das Gericht an und dann schon wieder berichtet er vom Ende des Gerichts. Also ich glaube, das geht sehr wohl, denn Gott kann Zukunft vorhersagen. Und wenn man dann sagt, ja, aber der braucht im zweiten Teil ganz andere Vokabeln, ja gut, ich würde auch andere Vokabeln verwenden, wenn ich jemanden zusammenstupse. Oder wenn ich ihn aufbauen will, würdet ihr da dieselben Vokabeln benutzen? Ich glaube auch nicht. Also ist das doch logisch, dass im zweiten Teil von Jesaja auch ein anderer Wortschatz vorkommt, wo Jesaja im Auftrag Gottes das Volk wieder aufbaut. Man muss mal sagen, der Aufbau kommt ja, bevor das Gericht überhaupt eingetreten ist. Ja? Also Jesaja kündigt das Gericht an und dann gleichzeitig auch schon, dass es aber auch wieder ein Ende haben wird, dass dieses Gericht nicht endlos ist. Und aus diesem Teil, wo er sagt, ja, es wird euch richtig dreckig gehen, hat er vorher gesagt. Aber dann kommt auch dieses tröstet, tröstet mein Volk, denn all dieses Gericht wird ein Ende haben. Also, das gilt für Israel. Also Israel hat diese Zusage. Nach dem Gericht kommt wieder die Erlösung. Und da ist die Frage, gilt das ja auch uns? Bei alttestamentlichen Texten müssen wir ja immer fragen, wem gilt das eigentlich? Für wen ist das gesagt? Ist das allen Menschen gesagt? Also der Regenbogen, der Bund mit Noah. Allen Menschen gesagt, ne? Ganz klar. Der Bund mit David, ewiges Königtum, gilt das allen? Nö. Gilt ganz klar David und seiner Familie. Du sollst nicht heiraten noch Kinder zeugen in diesem Land ewiglich? Allen gesagt oder? Warum lacht ihr? Ist das so eindeutig? Also das gilt im Jeremia. Das ist einfach. Ich muss immer wieder fragen, was gilt wem? Besonders beim Alten Testament, aber natürlich bedingt auch im Neuen Testament. Dass man gucken muss, zu wem ist das gesagt und wem gilt das jetzt letztendlich? Und deswegen hier die Frage, gilt das auch uns? Ich habe es schon als Aussage, ja, es gilt auch uns. Jesus hat für unsere Schuld bezahlt. Das heißt nicht, dass Schuld nicht auch Folgen haben kann. Ja, also wenn ein Christ, trotzdem er Christ ist, Ehebruch begeht, hat das Folgen für seine Familie, für sein eigenes Leben. Und das kann ganz schön viel Schaden anrichten. Kann nicht nur, wird in der Regel ganz schön viel Schaden anrichten. Wenn ich unangemessen Auto fahre, wird Gott die Folgen nicht immer verhindern. Das kann zu einem Knöllchen führen, aber das kann auch mal dazu führen, dass es einen Unfall mit Toten gibt. Schuld kann Folgen haben. Hatte es bei Israel und kann es auch in unserem Leben. Das erste Mal gehört habe ich das von einem Alkoholiker. Der wurde dann von einem bei uns aus der Jugend angesprochen. Aber in der Bibel steht doch, wen der Herr frei macht, der ist recht frei. Warum kannst du da nicht mehr kontrolliert Alkohol trinken? Und da hat er gesagt, die Schuld der Sucht, die ist mir vergeben. Aber mit den Folgen muss ich leben. Damit, dass ich nicht mehr kontrolliert Alkohol trinken kann, sondern sehr schnell wieder anfange zu saufen, wenn ich auch nur ein Glas Wein oder Bier trinken würde. Und eben auch damit, dass meine Leber kaputt ist. Ja, die hat Jesus auch nicht geheilt. Hätte er gekonnt, hat er aber nicht. Die Folgen, mit den Folgen muss ich leben. Ja, die Schuld, der Suff selber und alles, was ich im Suff gemacht habe, ist vergeben. Aber mit den Folgen muss ich leben. Da habe ich das zum ersten Mal gehört. Und dahin gehört das ja auch hier bei Israel. Israel ist nicht für alle Zeiten verstoßen, weil sie ungehorsam waren. Sondern sie mussten die Folgen ihrer Schuld tragen. Und die waren hart. Aber hier sagt Jesaja, oder sagt Gott durch Jesaja, das Ganze wird ein Ende haben. Und deshalb tröstet, tröstet mein Volk. Und dann kommt dieser Abschnitt mit dem Wochenspruch. Und ich glaube, da kommt das auch in diese ganze Reihe der Predigten für Advent, ist ja wieder das Thema von heute, eben mit dem Wochenspruch. Bereitet dem Herrn einen Weg. Puh, das ist eigentlich mal eine Hausnummer, oder? Wir sollen Gott einen Weg bereiten? Erstens, hat er das denn überhaupt nötig? Nein, hat er natürlich nicht. Der braucht uns nicht. Er möchte aber, dass wir das tun, dass wir dabei mitmachen. Und dabei sind ein paar Dinge wichtig. Erstens mal, unser Gott kommt. Jesus kommt wieder. Gott kommt heute in diese Welt. Immer da, wo ein Christ in einem Umfeld ist, ist der Heilige Geist gegenwärtig. Der ist da. Ja? Also ich finde immer noch, das beste Pro-Christ-Motto jemals war damals, Gott ist da. Erstens, drei Worte kann sich jeder merken. In Zeitz haben sie dann losgeschimpft, wer plakatiert ja eigentlich die ganze Stadt mit Gott? Meine Frau darauf, wir. Es war eine Kollegin beim Pflegedienst, die da geschimpft hat. unser Gott kommt. Gott ist da. Ja, und alle werden es sehen. Ja, das haben wir hier im Alten Testament, das haben wir im Neuen Testament, im Philipperhymnus. Es werden sich alle Knie beugen. Alle werden es mitbekommen und dann wird es auch eindeutig sein. Aber wir sind herausgefordert, ihm heute schon Raum zu geben. Und jetzt habe ich gemerkt, ich bin hier ein bisschen theoretisch geblieben, hat auch was mit der Zeit zu tun, aber ihr könnt euch das Kinderlied nochmal durchgehen. Da war nämlich ganz viel davon die Rede, was passiert, wenn Jesus in eine Situation kommt. Und da haben wir eigentlich genau das, was dieses Vorbereiten, Wegbereiten ist. Ja, wenn der Herr ist nahe, das kann man ja zeitlich oder räumlich verstehen. Zeitlich, ja, er wird bald wiederkommen. Damit rechne ich und darauf vertraue ich. Aber er ist auch jetzt schon räumlich hier. Ja? Wir singen das ja, Gott ist gegenwärtig, altes Kirchenlied. Oder eben Gott ist da, um es in normalem heutigen Deutsch zu sagen. Er ist jetzt hier in diesem Raum. Und jetzt geht es darum, dass wir ihm Raum geben. Und dann hatten wir das im Kinderlied, dann werden wir zu Friedensstiftern. Dann können wir anders reagieren, als wenn wir aus dem Bauch raus reagieren. Dann können wir Menschen zu ihm einladen. Dann können wir zu Schuld stehen, weil wir wissen, uns ist vergeben. Ja, also wir hatten uns mal mit den Schwiegereltern damals kurz nach der Wende so unterhalten, warum geben die Stasi-Leute immer nur so viel zu, wie man ihnen gerade beweisen kann. Da haben sie heute noch gesagt, ich habe da nie was unterschrieben. Dann hat man es in den Akten gefunden, naja, ich habe es unterschrieben, aber. Also immer nur so viel, wie ihnen gerade nachgewiesen werden konnte. Und sagte auf einmal meine Schwiegermutter, wo wir geistlich gar nicht so viel wussten, wo sie eigentlich steht, naja, wie sollen die denn auch zu ihrer Schuld stehen, wenn sie nichts von der Vergebung wissen? Volltreffer. Ja, genau das. Jetzt ist aber die Umkehrung, wir wissen von der Vergebung, also sollten wir doch eigentlich zu Fehlern und zu unserer eigenen Schuld stehen können. Ich denke, ihr wisst, dass es nicht leicht ist, oder? Fällt es euch leicht, zu eigenen Fehlern zu stehen? Ich hatte einen Dozenten, der hat mal gesagt, mein größter Fehler ist, dass ich keine Fehler zugeben kann. Und dann hat ihm tatsächlich in Hebräisch eine Studentin, also die konnte Neuhebräisch sprechen, jetzt haben wir Althebräisch gelernt, und dann meldete sie sich, also im Neuhebräischen sieht die Form so und so aus. Ist das im Althebräisch anders? Er guckt sich einen Moment die Tafel an, dann nimmt er wortlos einen Lappen, mischt das weg und schreibt es anders hin. So viel zum Thema Fehler zugeben können. Und dann kommt der dritte Schritt hier. Was bleibt denn, wenn er kommt? Jetzt habt ihr das vielleicht nicht mehr so ganz. Vers 6 bis 8 müsste hier, ja. Rufe, und ich sage, was soll ich rufen? Alles Fleisch ist Gras und all seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Fürwahr, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Was bleibt, wenn er kommt? Alles Geschaffene wird vergehen. Offenbarung, Himmel und Erde werden vergehen. Hier, wir Menschen werden vergehen, denn wir sind wie Gras. Wir können vor seiner Gegenwart nicht bestehen. Deswegen kriegen wir einen neuen Leib. Ja, also es gibt einen neuen Himmel, eine neue Erde. Wir bekommen einen neuen Leib. Jetzt dieser, wie hat Luther gesagt, alte Madensack, der kommt so nicht in den Himmel. Ja, sondern egal, ob wir sterben und auferstehen oder ob wir verwandelt werden, wenn er kommt, aber so wie wir jetzt sind, kommen wir nicht rein. Wir werden verändert, wir werden verwandelt. Aber Gottes Wort bleibt. Das, was er gesagt hat, das steht, das gilt. Und ich glaube, das ist wichtig und wir müssen das in unserer Zeit verteidigen, weil immer mehr leider das auch in unsere Kreise reinschwappt, dass man sagt, naja, also das kann man jetzt nicht so ernst nehmen. Die Worte, die hat Jesus wahrscheinlich wirklich gesagt, das andere nicht. Und wer entscheidet das? Wir oder irgendwelche Theologen oder... Und ich glaube, dass das ein ganz gefährlicher Weg ist. Gottes Wort bleibt. Und es bleibt gültig. Und wenn wir in seiner Nachfolge bleiben wollen, dann müssen wir an diesem Wort dranbleiben. Sonst stellen wir uns selber ins Aus. Ja, in dieser Welt sind wir manchmal schon im Aus, wenn wir sagen, Gottes Wort ist verbindlich, Gottes Wort gilt. Aber geistlich gesehen ist es genau andersrum. Wir stellen uns ins Aus, wenn wir Gottes Wort beschneiden. Also ich habe ja früher gedacht, das geht gar nicht zusammen, ja, wirklich zu glauben und an Gottes Wort rumzuschnippeln. Inzwischen habe ich mitgekriegt, es gibt Leute, die kriegen das tatsächlich zusammen. Es ist mir ein Rätsel, aber es geht, ganz offensichtlich. Also ich kann nicht jedem den Glauben absprechen, der hier ein anderes Bibelverständnis hat als ich. Aber sie nehmen sich selber natürlich unglaublich viel. Denn überlegt mal, was sind denn die Zusagen der Bibel noch wert, wenn ich entscheide, was gültig ist und was nicht? Und die Bibel sagt an mehreren Stellen, ja nicht nur hier, dass Gottes Wort steht und dass Gottes Wort bleibt und dass Gottes Wort sich erfüllt. Und dann ist am Ende, er bringt seinen Lohn mit sich. Und sein Lohn ist dann erstmal, ja, dass wir, wenn wir zu ihm gehören, in seinem Licht stehen. Aber vor allen Dingen, er wird uns weiden, wie ein Hirte seine Schafe. Und das muss ich sagen, das finde ich eine unglaubliche Zusage, denn wir leben ja in einer Welt voller Unsicherheiten. Und manchmal weiß man einfach den Weg nicht. Und ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, gegenüber meinem Elternhaus, da war so eine große Wiese und da waren immer wieder im Jahr Schafe. Nicht durchgängig, sondern da waren wirklich noch so Wanderhirten, die mit ihren Hirten rumgezogen sind. Und dann kamen die aus irgendeiner Richtung. Ich bin mal nach Hause gekommen, dann kamen die gerade die Straße runter. Die haben die Straße in der ganzen Breite ausgefüllt. Ich bin dann also mit dem Auto stehen geblieben. Anschließend war mein Auto so bis Höhe 50 Zentimeter perfekt poliert mit echter Schafwolle. Ich weiß nicht, warum sie weiter oben nicht mehr poliert haben, nur unten. Aber was ich sagen wollte, da ist einfach der Hirte, der gibt ein Signal und geht los. Und dann kommen erstmal, dann kommen einzelne Schafe, dann kommen mehr. Und die nicht kommen, für die ist dann der Hund da. Ja, der saust dann einmal außen rum und dann hat sich das ganz schnell geklärt, dann kommt der Rest auch. Gott wird uns weiden. Er wird uns den Weg zeigen und das ist ja dann hier sogar ausgemalt nochmal. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte, die Lämmer wird er in seine Arme nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Gott ist für uns da. Und das ist der eigentliche Lohn. Und deswegen lohnt es sich, dass wir uns auf den Weg machen, dass wir anfangen, die Gegenwart Gottes in diese Welt zu bringen. Ja? Wenn wir ganz nah bei ihm sind, aber noch in dieser Welt leben, dann bringen wir seine Gegenwart in diese Welt. Und das heißt, den Weg des Herrn bereiten. Wir müssen nicht, also ich muss nicht als Einzelperson, du auch nicht als Einzelperson, alle Berge abtragen und alle Täler ausfüllen. Das würde uns gnadenlos überfordern. Aber vielleicht eine Schaufel und der nächste wieder ein und der nächste wieder eine. Und wenn jeder von uns, wenn wir paar Leute, die wir hier im Raum sind, heute ist gut gefüllt, wunderbar, aber trotzdem sind wir ja im Vergleich zu 15.000 Menschen in Künzelsau und es kommen nicht mal alle von hier. Wer kommt direkt aus Künzelsau? Oh, nicht viele. Okay, das heißt also, die Region, aus der wir jetzt kommen, die ist noch deutlich größer. weiß nicht, wie viele Menschen da leben, vielleicht 20, vielleicht 30.000. Und da sind wir eine Handvoll. Aber wenn jeder von uns anfängt, mit Jesus, an der Hand Jesu da zu leben, wo er ist, im Namen Jesu zu vergeben, im Namen Jesu andere an die Hand zu nehmen und zu leiten, im Namen Jesu zu erzählen, was Weihnachten ist, im Namen Jesu zu leben, zu lieben, den Menschen zu begegnen, dann wird sich was verändern. Zuerst ganz wenig, ganz klein in unserem Umfeld und dann so Schritt für Schritt weiter. Ja, also wenn ich das so lese hier, Berge abheben, Täler auffüllen, da fühle ich mich gnadenlos überfordert. Aber das ist ja das Gesamtprojekt, wo alle dran mitarbeiten. Ich muss vielleicht nur ein paar Schaufeln. Ich muss vielleicht nur ein ganz klein bisschen dazu beitragen. So viel, wie Gott mir Gaben gegeben hat. Aber das sollten wir tun. Da sollten wir mit dran sein an diesem Bauprojekt. Und also ich musste eben dran denken, wir waren vor vielen, vielen Jahren in Israel, da waren also andere schon öfter da, aber ich kann mich an eine Busfahrt erinnern vom Toten Meer, rauf nach Jerusalem. Und das sind so Höhenunterschiede, also mir hat es geknackt in den Ohren wie beim Flugzeugstart. Ja, also wenn man plötzlich Höhe gewinnt und sich der Luftdruck verändert, weil also das Tote Meer ist ja der tiefste Punkt der Erde, jedenfalls natürliche, also wenn man jetzt mal der entsprechende Riesentagebaue oder so, da weiß ich nicht, ob die nicht noch tiefer gehen, aber der tiefste natürliche Punkt der Erde. Und Jerusalem liegt ja oben in den Bergen, da schneit es ja auch gelegentlich. Ja, das sind ja die Leute von Tel Aviv, haben sie erzählt in Israel, sind die Leute von Tel Aviv raufgefahren nach Jerusalem, wollten mal Schnee sehen. Und dann wollten sich welchen mitnehmen, weil sie in Tel Aviv wieder ankamen, hatten sie keinen mehr. Also oben in den Bergen schneit es durchaus mal. Und das ist nicht die ganz, ganz große Ausnahme. Das kommt schon immer mal vor. Also wir sind dann darauf gekommen, wir haben uns da oben tatsächlich mitten im Sommer eine lange Hose und eine Jacke angezogen. Wahrscheinlich war es immer noch deutlich über 20 Grad, aber unten hatten wir fast 40 und dann war es uns in Jerusalem kühl. Aber diese Höhe, ja, und wenn man dann überlegt, boah, das sollen wir jetzt ausgleichen, dass das alles eben ist, ist doch völlige Überforderung. Deshalb fangt mal mit ein, zwei Schippen an. Einfach mit Jesus in den Alltag gehen. Und vielleicht fragen, Herr, zeig mir die Menschen, mit denen ich reden soll. Und jetzt bringe ich doch noch was vom Weihnachtsmarkt. Ich habe das nämlich erlebt. Ich bin ein bisschen rumgelaufen, betend, war nicht so direkt am Stand. Und auf einmal spricht mich jemand auf meinen Umhang an und dann habe ich erzählt, also erst habe ich erzählt, wo ich den her habe und was weiß ich. Und dann habe ich gesagt, ja, uns ist es ein Anliegen, hier einfach mal darauf hinzuweisen, warum wir eigentlich Weihnachten feiern. Nämlich, dass es um Jesus geht. Also ganz normaler weltlicher Aufhänger, dass ich überhaupt ins Gespräch gekommen bin, war einer von den anderen Ständen. Und das zweite Mal war ein Mann mit Hund unterwegs und der Hund hatte auf einmal Rieseninteresse an mir, also entweder an dem Umhang oder an meiner Hose oder was weiß ich. Jedenfalls, der war am Schnuppern und was. Und dann bin ich mit dem Mann ins Gespräch gekommen und dann war das ein intensives Gespräch. Er hat mir ganz viel aus seinem Leben erzählt. Ich bin gar nicht so sehr zu Wort gekommen, aber ich habe gemerkt, da ist jemand wirklich einsam. Da ist auch in mir was gewachsen, was ich gerne, für dieses Jahr ist es wahrscheinlich zu spät, aber ich würde es gerne für nächstes Jahr anleiern. Da brauche ich nur noch Hilfe, Unterstützung, Leute, die mitmachen, dass wir Heiligabend tatsächlich irgendwo einen Raum öffnen in Künzelsau, wo man so jemanden einfach mit hinbringen kann, einladen kann. Vielleicht unten im Jugendraum, keine Ahnung, dass ein paar Leute auf ihre eigene Familienfeier an Heiligabend mal verzichten und sagen, wir sind da für Menschen, die keine Familie zum Feiern haben und da Menschen ein Stück heimeln. Ich weiß, das gibt es an vielen Stellen schon in Deutschland. Viele Gemeinden machen das schon. Aber soweit ich weiß, gibt es das hier in Künzelsau nicht. Und ich muss sagen, den Mann hätte ich gerne, gerne eingeladen. Aber ich habe gedacht, dann so mit Hund und Tier, also das müsste ich dann schon mit Dörte vorher absprechen, bevor ich den zu uns einlade. Und ich fände es auch, es gibt Fälle, da ist es einfach günstiger, wenn man irgendwo dann einen etwas neutraleren Raum hat als die eigene Wohnung. Aber das hat mir ein bisschen wehgetan, dass ich nichts hatte, wohin ich den Mann einfach einlade. Weil ich hatte so gefragt, ob er zu seinen Kindern geht. Und dann druckst du ein bisschen rum, nee, er wird wohl alleine bleiben. Dann kam das mit der Scheidung und ich nehme mal an, die Kinder stehen mehr auf der Seite der Mutter und was weiß ich, ja, Lebensgeschichten. Und dass ich da nicht einfach sagen könnte, hier, da und da können sie hinkommen, das hat mir in dem Moment tatsächlich auch wehgetan. Und ich würde mir wünschen, dass wir da für nächstes Jahr was finden, dass ein paar, das müssen ja keine 100 Leute sein, aber dass ein paar Leute da mitmachen und wir einfach sagen, wir bleiben nach dem Gottesdienst, so wie wir Silvester machen, da machen wir es ja, aber dass man sowas an Heiligabend, weil heilig eben, weil Weihnachten für viele in erster Linie das Familienfest schlechthin ist, ist es dann entsprechend schmerzhaft für Menschen, die keine Familie haben und die das dann gerade an dem Abend besonders erleben. Und ich glaube, dem Herrn einen Weg bereiten kann auch bedeuten, solchen Menschen gerade in dieser, an diesem Abend ein Stück Heimat zu bieten. Und ich finde es keinen Ersatz, das dann am ersten Weihnachten oder so zu machen, sondern das, was mir zumindest auf dem Herzen brennt, das müsste schon an Heiligabend sein. Nehmt's mal mit, betet drüber. Es ist mir wirklich ein Anliegen, dass wir das rechtzeitig dann auch planen und dann für nächstes Jahr vielleicht mal angehen. Bereitet dem Herrn einen Weg. Wir müssen nicht die Welt retten, aber da, wo wir sind, im Glauben leben und Zeuge sein. Lasst uns beten. Vater, danke, dass du uns das zumutest, dass du uns das zutraust, dass wir an diesem Riesenprojekt mitarbeiten dürfen, dir den Weg zu bereiten in dieser Welt. Danke, dass du uns damit aber auch nicht alleine lässt, sondern dass du uns die Kraft gibst, die Weisheit gibst, dass du uns Gaben gegeben hast, mit denen wir das tun können. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns mitnimmst. Herr, wir wollen dir begegnen und danke, dass wir mit dir rechnen dürfen. Amen.